SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Bei den Filmfestspielen in Venedig ist der Blick auf den roten Teppich endlich wieder frei. Ein Comeback des großen Kinos mit Hollywood-Stars, preisverdächtigen Produktionen und starken Filmen. 23 Filme sind ja hier im Wettbewerb um den Goldenen Löwen. Aber auch auf dem Filmfest in Venedig ist natürlich viel mehr zu sehen, nämlich insgesamt 140 Filme. Und auf diese Nebenreihen wollen wir mit unserem SWR2-Filmexperten Rüdiger Sustland nun blicken und sprechen, der für uns vor Ort ist am venezianischen Lido und uns über die Woche Eindrücke liefert. Guten Abend, Herr Sustland.
Guten Abend, hallo.
Die Nebenrollen von Venedig, auch die sind wichtig. Welche Nebenreihen gibt es und wie würden Sie diese denn charakterisieren in diesem Jahr?
Ja, es gibt drei Nebenreihen und davon sind zwei unabhängig. Eine wird vom Kritikerverband, die andere vom Regieverband kuratiert. Und die Hauptnebenreihe des eigentlichen Wettbewerbs und des Festivals, wo quasi die Filme hinkommen, die es nicht in den Wettbewerb schaffen, die heißt Orizzonti, also Horizonte. Da gibt es auch Preise, die mit Geld verbunden sind. Da laufen oft Erstlingsfilme, Anfängerfilme, vielleicht auch der zweite oder dritte Film von eher unbekannten Regisseuren, während der Wettbewerb dann viel staatstragender ist und es einfach ein paar Regienamen gibt, die können nirgendwo anders auftauchen als im Wettbewerb. Was außerdem auffällt, in den letzten Jahren, in denen sich Venedig mehr und mehr zur Startrampe für die Oscarsaison entwickelt hat und in der eben besonders viele amerikanische Filme laufen, dazu auch die Filme der bekannten Streamer Amazon und Netflix, dass da ein bisschen aus diesem Hauptwettbewerb ein bisschen die Filme des globalen Südens verschwinden. Insbesondere die Filme der Asiaten, die so ein bisschen unter dem Radar laufen, nachdem Venedig in den Nullerjahren eigentlich das Festival für den asiatischen Film war und auch da früher schon vor allem das chinesische Kino immer wieder abgeräumt hat. Das verschwindet alles ein bisschen und wir haben hauptsächlich Filme aus eben Hollywood und aus Europa, West- und Osteuropa im Wettbewerb und auch ein paar lateinamerikanische Sachen noch, aber da schon weniger. Insofern sind die Nebenreihen eine Chance, auch woanders hinzuschauen.
Und diesmal liegt ja auch eine besondere Aufmerksamkeit auf dem Iran. Der neueste Film des seit ein paar Wochen inhaftierten Jafar Panahi wird am Ende der Woche noch im Wettbewerb erwartet. World War III, da geht es um ein Filmteam, das im Iran ein Holocaust-Drama dreht. Was ist denn das für ein Film und was ist der Hintergrund hier?
World War III ist ein Film von einem anderen Regisseur, der heißt Homani Sayedi, wenn ich es richtig ausspreche. Das ist ein Film, der ist sehr erstaunlich, wenn man ihn sieht, weil man glaubt, das wird im Iran aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht möglich sein. Zum einen geht es wirklich um eine Herausforderung der Autoritäten, denn es ist ein sehr autoritärer Regisseur und diesen ganzen Set, an dem der Film gedreht wird, den kann man sich ein bisschen auch so vorstellen als eine Metapher für eine andere Organisation, die vielleicht auch der Staat oder die Regierung sind. Es werden also Autoritäten lächerlich gemacht, auch kritisiert in diesem Film. Und dazu gibt es natürlich den Bezug zum Mord an den europäischen Juden. Wir erinnern uns, dass es einen iranischen Präsidenten gab, Ahmadinejad, der seinerzeit den Holocaust geleugnet hat, der seinerzeit hier seine Verehrung für Hitler ausgesprochen hat. Hier nun haben wir eine Hitler-Figur, die von einem Schauspieler gespielt wird. Wir haben ein Vernichtungslager und tatsächlich passiert es dann, dass dieser Schauspieler, des Hitler-Figur, einen Herzinfarkt bekommt und ersetzt werden muss durch einen anderen, eigentlich zufälligen, einen Fahrer, der gar kein Schauspieler ist, der aber Hitler ähnlich sieht. Und das führt zu sehr absurdistischen Pointen und um die geht es diesem Film.
Sie haben mit den Filmemachern auch gesprochen. Was kann man da über das Filmemachen unter Zensurbedingungen und die Lage der inhaftierten Filmemacher im Iran, wie zum Beispiel Jafar Panahi, überhaupt erfahren?
Ja, es ist natürlich sehr interessant. Es ist ein indirektes Reden. Man schaut sich an, zwinkert sich zu, aber es wird nicht alles so wörtlich formuliert. Manchmal hört man auch den Satz, das ist jetzt aber bitte wirklich off records, also sollte nicht zitiert werden. Es ist ein Gespräch, aus dem für mich persönlich zumindest klar wurde, dass die iranischen Filmemacher und auch die Filmemacher selbstverständlich, die inhaftiert sind aus den verschiedenen Gründen, dass es da eine große Kritik an dem Regime gibt, eine große Hoffnung auf Lockerungen. Allerdings haben sie mir auch sehr klar gesagt, gesagt, die Zensur kann man umgehen. Was man nicht gut umgehen kann, das sind die Sanktionen des Westens. Ich habe gefragt, was könnten wir tun als westliche Beobachter? Und sie haben gesagt, setzt euch dafür ein, dass die Sanktionen reduziert werden. Die treffen nicht etwa das Regime, die treffen die einfache, normale Bevölkerung. Und sie nutzen in mancher Hinsicht sogar den Hardlinern im Regime, weil sie jede Form des Kompromisses unmöglich machen. Das war für mich interessant und natürlich ging es dann auch ein bisschen darum, wie weit diese Aufmerksamkeit für oppositionelle Filme aus dem Iran eigentlich diese Filmemacher dann wieder gefährdet. Ich habe sie auch gefragt, wie weit fühlt ihr selber euch gefährdet? Und dann da aber die beruhigende Antwort bekommen, wo sie gesagt haben, nein, das muss man keine Angst haben, insbesondere nicht, wenn es eine Aufmerksamkeit für den Film gibt, weil diese öffentliche weltweite Aufmerksamkeit, die schützt bis zu einem bestimmten Grad die Macher.
Und eine andere wichtige Filmregion außerhalb Europas ist Lateinamerika. Wir haben ja schon über die Filme aus Mexiko und Argentinien im Wettbewerb berichtet. Aus Chile kommt Blanquita, ein Film, wie man in den Berichten lesen kann, über die Schattenseiten des Feminismus. Ist das jetzt eine zutreffende Beschreibung?
Ja, das kann man so sehen. Das ist eine zugespitzte Beschreibung. Fernando Guzzoni heißt der Regisseur. Es geht in diesem Film eigentlich darum, wie ein Missbrauchsfall, der einerseits die Autoritäten sehr stark in Bedrängnis bringt, weil die eben angeklagt werden, ein Missbrauchsfall an einer Schule, wie der dann aber auch die Opfer in Bedrängnis bringt, weil die Opfer genauso instrumentalisiert werden von, sagen wir mal, Opferverbänden, von Funktionären der guten Sache, die aber auch ein bisschen auf Kosten der eigentlichen Opfer ihr politisches Süppchen kochen. Und insofern ist das, scheint mir, ein sehr zeitgemäßes Porträt über diese ganzen Debatten, die wir heute sehr oft führen, nicht nur über Missbrauch, sondern auch über die Art und Weise, was politisch korrekt ist, was nicht. Es wird hier klargemacht, dass die Dinge vielleicht nicht ganz so einfach liegen und dass statt Schwarz-Weiß doch sehr viel Grautöne vorherrschen, man sehr genau hinschauen muss und man sich vor voreiligen Schlüssen manchmal auch ein bisschen hüten muss.
Und dann möchte ich noch nach einem Dokumentarfilm fragen. Er stammt von dem in Deutschland lebenden ukrainischen Filmemacher Sergei Losnitsa und trägt den Titel The Kiev Trial. Was erzählt er uns über die Ukraine?
Ja, das ist ein Film, der, beim Titel habe ich erst gedacht, es hat jetzt irgendetwas mit der aktuellen Lage zu tun. Allerdings hätte ich darauf kommen können, dass Losnitsa ja auch ein großer Archivregisseur ist, der also mit altem Dokumentarmaterial, der das sichtet in den Archiven, einfach auch Bilder, Filmbilder entdeckt für uns, die bisher vergessen wurden. Und das passiert hier, denn dieser Prozess in Kiew, das ist ein Prozess, der 1946 stattfand, also als Kiew und die Ukraine Teil der Sowjetunion waren. Und es ist hier ein Prozess, tatsächlich der erste vor den Nürnberger Prozessen, der zum einen deutschen Tätern während der Besatzung durch die Wehrmacht gemacht wird, zum anderen aber auch den Kollaborateuren. Und das ist schon sehr interessant, weil dieser Prozess wurde dokumentiert von hervorragenden sowjetischen Kameramännern. Es ist kein Propagandafilm daraus entstanden. Insofern sind diese Bilder auch keine propagandistischen Bilder. Es sind sehr genaue Beobachtungsbilder. Man kann in die Gesichter der Täter, auch der Opfer, die da als Zeugen auftreten, schauen und versuchen, in diesen Gesichtern etwas zu lesen. Und was Losnitsa tut in dem Film, es ist schwer zusammenzufassen, aber wenn man es zusammenfassen will, dann ist es zum einen auf die Verstrickung der Ukraine in die Verbrechen der Wehrmacht aufmerksam machen. Auch hier wieder ein Plädoyer für Grautöne. Und auf der anderen Seite natürlich macht er klar, dass es wichtig ist, dass man Täter, auch neue Täter, heutige Täter, dass man sie vor Gericht bringt. Also es geht schon darum, wie macht man es, wie kann man juristisch Untaten, Folter, Mord aufarbeiten, so dass es gut ist für die Opfer, so dass es aber auch gut ist für die Zukunft einer Gesellschaft. Es geht bis zu einem bestimmten Grad auch um Versöhnung. Und Losnitsa selber ist ja in der Ukraine ein sehr umstrittener Regisseur, auch gerade deswegen, weil er auch in der heutigen Lage nicht fürs Schwarz-Weiß plädiert, sondern für Grautöne und weil er nicht pauschal beispielsweise Russland verdammt, weil er auch nicht pauschal die Verhältnisse in der Ukraine schönredet, sondern für die Zwischentöne plädiert.
Unser SWR2-Filmexperte Rüdiger Suchsland aus Venedig über die Nebenreihen bei den 79. Filmfestspielen, über die Filme, die zwar nicht im Rennen um den Goldenen Löwen sind, aber trotzdem dort das Programm inhaltlich bereichern. Vielen Dank fürs Gespräch.
Bitte. Tschüss.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.